Hallo, ich bin es wieder, Michael Buchinger, zurück für eine weitere Folge von Buchingers Tagebuch, dem Podcast, in dem ich euch meine intimsten Gedanken und Geheimnisse offenbare. Ein Geheimnis wird gleich am Anfang enthüllt. Wo bin ich gerade? Ich bin in meiner Wohnung in Wien und es sieht hier aus, ich sag's euch, es ist gut, dass es ein Podcast ist und ihr meine Wohnung nicht sehen könnt. Überall, links und rechts von mir verteilt, liegt Kleidung am Boden. Ich mache das so alle paar Monate, dass ich einfach alles, was ich im Kleiderschrank habe, rausnehme und dann lege ich das so auf und dann überlege ich mir mögliche Outfit-Kombinationen. Weil ich nicht unbedingt neue Kleidung kaufen will. Das ist so irgendwie, ich kaufe ständig Kleidung und es ist was ich mir abgewöhnen möchte. Es ist wie Rauchen, es ist einfach eine sehr schlechte Angewohnheit und ich habe immer das Gefühl, oh, wenn ich jetzt dieses Oberteil kaufe oder diese Hose, dann wird mein Leben endlich perfekt sein. Und das ist nie der Fall. Stattdessen versuche ich jetzt regelmäßig einfach eine Inventur meines Kleiderschranks zu machen und Kleidungsstücke so zusammenzustellen, wie ich sie noch nie kombiniert habe, damit es ein brandneues Outfit ist, bestehend ausschließlich aus alten Dingen. Ist es nicht fantastisch? Bin ich nicht genial? Darüber lässt sich streiten. Was möchte ich euch heute erzählen? Ich war gestern Abend zum ersten Mal seit langem auf einer Blogger-Veranstaltung. Eine Firma hat eingeladen zu einer Art Party und wie bei allen Partys war ich bereits so eine Viertelstunde zu früh dort. Ich war der erste Gast. Es war mega peinlich. Aber manchmal ist es schön, der erste Gast zu sein, denn dann kann man alle Gäste, die eintrudeln wie normale Menschen, zur richtigen Uhrzeit ganz genau beobachten und mit jedem ins Gespräch kommen. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich getan. Und ich liebe es so sehr, mit Bloggern ins Gespräch zu kommen. Selbst ich als jemand, der selbst Blogger ist, ich liebe diese Welt. Ich liebe all diese Dinge, diese Geheimnisse, die dann offenbart werden. Denn ich habe manchmal das Gefühl, die Bloggerwelt ist etwas, was nach außen hin sehr mysteriös und sagenumwoben wirkt. Sagt man das so? Sagen oder sagenumwoben? Ach, ich wünschte... Hey Siri! Gibt es das Wort sagenumwoben?
Schau mal, was ich im Internet so gibt, ist das Wort sagenumwalten gefunden habe.
Ach, Nordic Walking. Sie denkt, ich rede von Walking. Egal. Sagenumwoben, so heißt es. Ach Mensch, ihr wollt doch intelligent wirken. Mein größter Wunsch ist es, dass es eines Tages eine Dokumentation über Blogger gibt, wo einfach ganz genau gezeigt wird, was Sache ist. Wie dieser Alltag so funktioniert und wo dann, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon viele Dokumentationen über Blogger gesehen, aber ich habe das Gefühl, die Leute, die darin vorkommen und darin porträtiert werden, sind dann immer so ein bisschen keusch und wollen nicht ganz mit der Wahrheit rausrücken und sagen dann immer so, Bloggerin Laura, was machst du den ganzen Tag? E-Mails. Das ist das Nächste. Sie reden immer von E-Mails, dass sie den ganzen Tag E-Mails schreiben. Und das stimmt schon. Aber ich wünschte, es wäre mal jemand so richtig ehrlich und sagt, oh, ich mache mir Sorgen um meine Existenz. Wie soll ich diesen Monat die Miete bezahlen? Muss ich wieder meine Seele verkaufen und Thunfisch bewerben? Sowas möchte ich sehen in einer Doku. Besonders was so Kooperationen angeht, habe ich das Gefühl, wird immer recht viel geflunkert und ich würde es mir wirklich spannend finden, wenn einfach eine Gruppe an Bloggern ausgewählt wird, die gefilmt werden für ein halbes Jahr und so richtig sagen, was Sache ist, richtig Tacheles reden. Ich habe viele gute Ideen. Ich bin zu faul, um selbst so eine Dokumentation in die Wege zu leiten, aber ich würde es so spannend finden, weil ich möchte einfach wissen, wie das bei den anderen so abläuft. Und deswegen liebe ich Blogger-Veranstaltungen, weil ich dann die Leute einfach fragen kann. So, hey Laura, na, wie viel verdienst du? Also nicht so natürlich. Ich komme dann so ein bisschen ins Gespräch und wir haben vor allem darüber geredet, dass, das war bei mir so und das ist offenbar bei vielen anderen auch so, im Sommer sehr wenig los war. Also sowohl klickzahlenmäßig das bekannte Sommerloch, als auch von Firmen. Also es haben sich halt wenige Firmen gemeldet bezüglich Kooperationen und ich kann sagen, ich glaube, ich habe den ganzen Sommer lang nichts verdient und das ist jetzt nicht so schlimm. Und es gibt auch Schöneres. Aber es ist jedes Jahr so und ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht. Sobald der September kommt, ich glaube, da überlegen die Firmen ihr neues Budget, kommen einfach sehr, sehr viele Kooperationsanfragen und dann heißt es immer, und am besten wäre, diese Kooperation wird in den nächsten 2 Wochen umgesetzt. Und dann gehe ich plötzlich von null, kein Stress, zu total viel Stress und das ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Ich bin trotzdem immer wieder überrascht. Genauso wie ich jedes Jahr aufs Neue überrascht bin, wenn am 24. Dezember plötzlich Weihnachten ist. Naja, und auf jeden Fall, ich glaube, es gibt ab und zu ein paar Vorurteile gegenüber Bloggern. Was ich ganz oft höre, ist, dass die Leute sich aufregen, warum Blogger überhaupt Kooperationen eingehen, da sie doch durchs Bloggen oder durchs YouTuben wohl ohnehin so viel verdienen, wie zum Beispiel durch die Bannerwerbung. Über Geld redet niemand gerne. Ich auch nicht wirklich. Aber ich habe immer das Gefühl, die Leute können sich halt überhaupt nichts darunter vorstellen. Ich werde auch bei jedem Interview gefragt oder bei jeder Podiumsdiskussion, wie viel ich verdiene. Und ich finde das immer so unangebracht, weil möchte ich nicht sagen. Ich frage doch auch nicht die Wurstverkäuferin beim Billa, wie viel sie verdient. Warum auch? Ich esse auch keine Wurst. Von dem her, ich esse schon Fleisch, aber ungern Wurst. Ich weiß es nicht. Diese kalten Aufschnitte sind nicht so mein Ding. Gut, dass es jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Wurst gibt. Auf YouTube ist es ja so, dass, glaube ich, vor jedem Video eine Werbung kommt, die man entweder überspringen kann oder nicht. Und dann gibt es auch so unten die Banner-Werbung und dann daneben nochmal Werbung. Und manche YouTuber, ich bin keiner von ihnen, also man hat die Möglichkeit, man kann sich selbst aussuchen, ob man zwischendrin im Video auch nochmal Werbung erlaubt. Das heißt, ich könnte sagen, mein Video ist 15 Minuten lang und bei Minute 7 Sekunde 30 schalte ich noch einen Werbespot. Aber das tue ich nicht, weil ich mir denke, ich will die Leute nicht noch mehr verärgern. Ich habe zwar in etwa 150.000 Abonnenten auf YouTube, aber also sehr wenige davon schauen meine Videos, so in etwa zwischen 20.000 und 30.000 pro Video. Und damit beschränken sich meine Werbeeinnahmen im Monat auf so 300 Euro. Das da habe ich kein Problem, es euch zu sagen, weil ich finde, dass es relativ wenig ist. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Wenn ich jetzt nach wie vor Schüler wäre und zu Hause wohnen würde und YouTube mein Hobby wäre, das ich so nebenbei mache, dann würde ich es total toll finden und mir so denken, juhu, 300 Euro Taschengeld. Aber so in einem Erwachsenenleben, wenngleich ich jetzt keine Familie ernähren muss und so weiter, trotzdem, ich habe sehr viel Hunger und 300 Euro sind tatsächlich nicht sehr viel. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so viele Kooperationen gemacht, weil ich halt jetzt regelmäßige Kabarettauftritte habe und ich finde, das ist eine sehr altmodische und normale Weise, Geld zu verdienen und das genieße ich eigentlich sehr. Aber ich verstehe jeden, der dann Kooperationen eingeht. Man kann halt dann davon ausgehen, dass YouTuber, deren Videos ähnlich viele Klicks haben wie meine Videos, dann so in etwa 300 Euro verdienen. Mutmaße ich. Vielleicht habe ich auch besonders schlechte Werbung. I don't know. Und wenn ich dann so nachrechne und mir denke, gut, dann gibt es halt größere YouTuber und die haben so vielleicht 200.000 bis 300.000 Klicks pro Video. Aber wenn die dann 3.000 Euro im Monat verdienen und dann Steuern zahlen, dann, also ich möchte jetzt auch nicht ignorant klingen, aber so viel bleibt im Endeffekt dann auch nicht übrig. Trotzdem ist es halt nicht so viel Geld, wie die Medien immer tun, weil sie sagen Geldmaschine YouTube. Es sei denn, ich habe völlig falsche Informationen, ich mutmaße hier nur. Ich werfe nur so meine Ideen durch den Raum und ich schaue, was an der Wand kleben bleibt. Und deswegen verstehe ich wirklich jeden, der Kooperationen eingeht. Weil bei Kooperationen, das ist das Spannende, kann man ja immer verhandeln. Also ich war früher bei einem sogenannten YouTube-Netzwerk. Das ist eines, so, es wurde immer so bezeichnet wie eine Plattenfirma für YouTuber. Die haben mich halt gemanagt und immer, wenn eine Kooperationsanfrage kam, dann habe ich auf die verwiesen und die haben für mich verhandelt. Sie haben auch 40% genommen, aber sie haben für mich verhandelt. Und es war durchaus manchmal ganz gut. Sag ich jetzt mal. Ich hätte mich deshalb so als 21-jähriger Junge nie getraut, zu einer großen Firma zu sagen, ich möchte so und so viel. Und dann haben die das gemacht. Jetzt bin ich halt 25, jetzt traue ich mich das schon, deswegen bin ich auch ausgestiegen. Und was die Medien halt besonders lieben, ist dann zu fragen, ja, aber wie viel verdient man denn dabei? Wie viel verlangst du für sowas, Michi? Und das sage ich nicht. Das ist mein Geheimnis. Das nehme ich mit ins Grab. Eine Geschichte, die ich aber doch erzählen kann, weil den Preis mir damals nicht ich ausgedacht habe, sondern die Firma. Es ist eine große Firma auf mich zugekommen und damals, ich glaube, das war 2015, ich hatte so 70.000, 80.000 Abonnenten, glaube ich. Und sie wollten, dass ich ein kurzes Video mache. So ein 2 Minuten, wo ich über diesen Dienst erzähle, den sie anbieten. Und ich habe das damals nicht über mein YouTube-Netzwerk laufen lassen, was nicht ganz legal war, egal. Und ich meinte halt zu der Firma, ja, wie viel würdet ihr mir denn bieten? Wir waren damals am Telefon und die Person am anderen Ende der Leitung meinte, ja, wie wäre es mit 6.000 Euro? Und das, also da bin ich ausgerastet. Ich musste mich bemühen, nicht laut zu schreien. Und ich habe sehr cool gespielt. Ich meinte so, oh, 6.000 Euro, okay. Für mich war das sehr, für mich ist es noch immer sehr viel Geld, besonders für ein 2-minütiges Video. Die haben natürlich die Latte sehr hoch gesetzt und ich habe infolgedessen dann immer versucht, bei jeder Kooperation für ein einziges Video 6.000 Euro zu verlangen. Und die meisten anderen Firmen haben gesagt, no. Ich glaube, du hast wohl einen an der Meise. Ja, probieren kann man es, ja. Und das war so damals. Das hat mich wirklich geschockt, weil ich mir dachte, oh, diese Firma gibt so viel dafür aus. Ist das nicht toll? Und das ist nicht die Norm, sagen wir so. Aber man schnürt ja für die Firmen immer, also das war halt für ein einziges Video, generell schnürt man aber für die Firmen immer so größere Pakete. Die wollen ja dann ein Video, einen Instagram-Post, 2 Instagram-Stories und es wird alles ganz genau geklärt, was man liefert, damit man auch nicht zu viel und zu wenig liefert und dann wird auch geklärt, wie man es entsprechend kennzeichnet. Nur jetzt, und das finde ich auch so komisch, ich weiß nicht, wie man das als jemand auffasst, der kein Blogger ist, ich finde es so merkwürdig, dass jetzt auf Instagram absolut alles als Werbung gekennzeichnet wird. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe heute zum Mittag gegessen im Café Korb in der Innenstadt Wiens, dann ist das Werbung. Und dann muss ich halt rein theoretisch dazu schreiben, Werbung. Was mich dann aber stört, ist, dass die Leute, die das dann sehen, sich denken, naja, eh klar, der Buchinger geht essen und wird dafür bezahlt. Na, dieses Leben hätte ich gern. Und das stimmt natürlich nicht. Ich schreibe nur Werbung dazu, weil ich nicht möchte, dass die Kriminalpolizei kommt und mich einlocht. Und ich mache es halt, weil alle anderen Blogger es so machen. Ich schreibe jetzt halt meistens dazu unbezahlte Werbung. Nur das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ich habe letztens in einem Film eine Synchronrolle gesprochen, und ich wurde tatsächlich nur bezahlt für diese Sprechtätigkeit. Also für das wurde ich bezahlt. Und die Firma hat jetzt keine Social Media Postings dazu gebucht. Rein theoretisch hätte ich also einfach nur im Synchronstudio aufnehmen können und der Film wäre in die Kinos gekommen und ich hätte auch kein Sterbenswörtchen darüber sagen können und mein Teil des Deals wäre erfüllt worden. Allerdings finde ich das ja cool. Ich finde das ja super, dass ich sowas mache. Und dann habe ich halt auf Instagram darüber gepostet und dann dachte ich mir, ja rein theoretisch, weil es nicht im Angebot stand, ist das, was ich jetzt mache, unbezahlte Werbung, weil ich nicht für diese Instagram-Story bezahlt werde. Aber wenn ich dann dazu schreibe, unbezahlte Werbung, und diesen Film promote, wo ich eine Rolle spreche, das glaubt mir halt auch niemand. Und dann habe ich dazu geschrieben, Werbung. Und dann wirkt es immer so, als würde man für absolut alles bezahlt werden. Was ich auch ganz spannend finde, sind diese PR-Samples, die man ganz oft auf Instagram sieht. Das heißt, Blogger machen irgendwelche Pakete auf und ich liebe es, wie überrascht die Blogger immer tun und sagen so, oh, ich habe hier ein Paket bekommen von Vögele. Ich glaube nicht, dass Vögele Influencer-Marketing betreibt, aber vielleicht täusche ich mich auch. Oh, was mag da wohl drinnen sein? Und ich finde, das ist immer ein bisschen, also ich glaube das nie, dass die wirklich so überrascht sind, denn meistens, wenn ich etwas geliefert bekomme, muss ich ja zuerst meine Adresse hergeben. Ich muss sagen, wann ich zu Hause bin, weil das ganz oft per Bote geschickt wird. Und ich weiß auch meistens schon so in etwa, was drinnen ist. Aber sehr viele sind wirklich Oscar-reife Schauspieler und sagen dann, oh, dieses Paket, und dann zeigen sie es her. Und eigentlich müssten sie das nicht. Also sie müssten es wirklich nicht herzeigen. Wenn man was geschickt bekommt und dafür nichts bezahlt, dann zeigt man es halt her. Aber ich finde, wenn man es dann so gegenrechnet von dem, was diese Geschenke oft kosten und dem, was eine Instagram-Story normal kosten würde, dann steigen die Firmen oft sehr gut aus. Also wenn dir halt jetzt jemand einen Pulli um 50 Euro schickt, aber eine Story kostet normal bei dir 500 Euro, dann ist es halt ein tolles Geschäft für eine Partei. Aber es muss man halt immer selbst entscheiden. Viele Agenturen, also es geht halt immer über die Agenturen, die sind dann auch so richtig, die haken dann nach und sagen, hast du unser Paket bekommen? Denn du hast gar nichts in deiner Story gepostet. Schon komisch. Oder was die Agenturen auch lieben, ist, dass sie dir Gutscheine schicken für Restaurants, wo du hingehen kannst. Und das mache ich selten, aber dann manchmal nehme ich es an und dann sagen sie so, oh, wir haben gesehen, du hast deinen Gutschein noch gar nicht eingelöst. Und ich denke mir so, ja, muss ich? Ist das ein Gesetz, dass ich den jetzt einlöse? Und dann löse ich ihn halt ein und natürlich erwarten sie sich dann, dass ich irgendwas drüber poste. Ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn man dann zum Beispiel hingeht und man löst diesen Gutschein ein und man findet es aber total scheiße. Also man sagt dann so, ach, das war einfach nur fürchterlich, nie wieder mache ich sowas. Da gehe ich lieber zum McDonald's und kaufe mir Chicken Nuggets, ganz ehrlich. Das wäre lustig, wenn das mal ein Blogger, also ich mach's nicht, ja, ich habe so viel zu verlieren, aber wenn das mal ein Blogger probieren würde, würde ich es sehr lustig finden. Weil ich glaube, als Blogger hat man dann immer die Angst, dass man dann nie wieder was gratis bekommt. Und deswegen tun das so wenige, auch wenn sie was wirklich nicht so gut finden. Wobei, ich rede ja mit den Leuten drüber und die sagen, wenn sie was schlecht finden, dann sagen sie nichts. Spannend. Ich weiß nicht, ob dieser Monolog spannend für euch ist, ob man das als Nicht-Blogger aufregend findet, wie das so ist. Falls ja, könnt ihr mir ja weitere Fragen schildern, was ihr gerne wissen möchtet. Und ich werde versuchen, ehrlich zu antworten. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich nicht in meine alten Lügenmuster wieder reinrutsche. Aber ich liebe das. Ich liebe diese Szene. Und was die Journalisten dann als nächstes immer fragen, ist, ja, und was machst du? Was ist dein Plan B? Was machst du, wenn diese Szene nicht mehr funktioniert? Ich muss sagen, manchmal mache ich mir schon Gedanken, weil es läuft im Moment alles ganz gut. Ich bin mir schon bewusst, dass ich und auch eigentlich die meisten anderen Blogger ihr Geld primär durch Werbung verdienen. Und das heißt, man hat irgendwie sich so ein Leben als Werbefigur aufgebaut und das ist auch nicht immer gut. Ich meine, selbst wenn man nur für Dinge wirbt, die man wirklich und ehrlich gut findet, das ist ja super, das ist total toll. Trotzdem, wenn sie dich dann fragen, wie verdienst du dein Geld, müsstest du ganz ehrlich antworten, ich werbe für Dinge und die Firmen bezahlen mich dafür. Und da liege ich dann manchmal so nachts im Bett und denke mir, ist das so toll, ist das auf Dauer so toll? Und das fragen auch Journalisten ständig. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Grund, warum ich mich ein bisschen so in traditionellen Medien bewege. Also ich schreibe ja sehr gern, ich schreibe meine Bücher und mit den Kabarettauftritten. Ich finde, das ist alles sehr altmodisch und eine beständige und ehrliche Art und Weise, Geld zu verdienen. Und das finde ich immer wieder ganz erfrischend. Und das finden aber die Medien dann so lustig und sagen, oh, funny headline, Influencer wagt sich in traditionelle Medien, ui. Aber das sind immer diese gemeinen Journalistenfragen. Ja, ich sollte mal den Spieß umdrehen und sagen, was ist dein Plan B? Print ist tot, was machst du, wenn es eines Tages keine Zeitungen mehr gibt? Aber das tue ich nicht, weil ich so ein netter Mensch bin. Wie dem auch sei, um zurück zum Punkt zu kommen, ich finde diese Influencer-Doku, über die ich vorhin gesprochen habe, ist eine tolle Idee. Das ist mein Plan B. Ich werde Dokumentarfilmmacher und zwinge dann all meine Freunde, die ich da gestern auf diesem Blogger-Event gesehen habe, einfach in dieser Doku mitzumachen und ihre Kontoauszüge zu zeigen. Denn das ist das, was die Leute sehen wollen. Das und Tränen. Ich hoffe, sie weinen viel. Ich hoffe, auch ihr habt einen guten Plan B für wenn die Eidechsen die Weltherrschaft übernehmen. bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke, dass ihr auch bei dieser Folge mit dabei wart. Ich hoffe, sie war euch nicht zu speziell. Ich freue mich über eure Bewertungen auf iTunes. Ich freue mich auch, wenn ihr Freunden von diesem Podcast erzählt. Ja, dann werdet ihr sogenannte Micro-Influencer, weil ihr in eurem Freundeskreis Tipps gebt. Hört, hört. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.